möchte mit einer sehr wichtigen Frage und einer sehr ernsten Frage anfangen. Gibt es etwas, wofür du bereit wärst zu sterben? In unserer Kultur ist die Antwort nein, denke ich. Wir machen uns eh keine Gedanken über unseren Tod, wir verdrängen den Tod irgendwie. Der Tod ist die universelle Neurose. In einer solchen Kultur gibt es keine Märtyrer. Das ist natürlich auch richtig, oder? Dass es keine Märtyrer gibt. Wir sind eine tolerante Gesellschaft. Märtyrer sind Fanatiker. Wieso würde man für eine Idee sterben?
Eine Idee, eine Mutmaßung. Mutmaßungen sind alles, was wir haben. Warum würde man heute für eine Idee sterben? Unser Motto im Abendland ist ganz klar: Ich brauche meine Ruhe. Manchmal sagen wir, oder früher haben wir das gesagt, vielleicht noch immer, lieber rot als tot. Es gibt nichts, wofür wir bereit wären zu sterben. In unserer Kultur sind die Helden schon längst ausgestorben. Wenn unsere Kultur stirbt, hat einer einmal gesagt, wird es kein Überfall sein, sondern ein lang ausgedehnter Selbstmord. Wir haben nichts mehr, wofür wir sterben würden. Und das Tragische ist, wenn ein Mensch nichts hat, wofür er sterben würde, hat er letztlich nichts, wofür er leben kann. Es gibt keine Mittelposition. Jeder Mensch ist entweder ein potenzieller Märtyrer oder ein potenzieller Selbstmordkandidat. Die Bibel sagt, dass jeder, der Gott nachfolgt, ein potenzieller Märtyrer sein muss. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Und wir verstehen das oft falsch mit dem Kreuz auf, das Kreuz auf sich nehmen. Es hat nichts mit einer schwierigen Schwiegermutter zu tun. Das ist nicht mein Kreuz. Die Ehepaare schauen einander an. Na, das Kreuz, bedeutet ganz was anderes. Wenn du dein Kreuz auf dich nimmst, bedeutet das, dass du bereit bist zu sterben. Jemand, der sein Kreuz trägt, rechnet damit, ich werde sterben. Das griechische Wort für Zeuge ist Martus. Jeder Zeuge Jesu muss ein potenzieller Märtyrer sein. Das Buch Daniel, wir haben es gesehen diese Woche, zeigt uns die Konsequenzen der Nachfolge. Ich finde es irgendwie schade, dass wir, wenn wir an die zweite Hälfte des Buches Daniel denken, denken wir, ja, schön für die Kinder, tolle Kindergeschichten. Das sind keine Kindergeschichten. Ich bin nicht dagegen, dass man diese Geschichten Kindern erzählt, aber die sind keine Kindergeschichten, oder? Die sind schreckliche Geschichten. Das sind Geschichten, wo Menschen bereit sind zu sterben für den Gott, den sie kennengelernt haben. Es geht um Menschen, die bereit sind zu sterben, weil sie einen größeren König kennen. Und wir müssen bereit sein, für Jesus zu sterben. Es kann sein, dass einige von uns, die heute da sind, für unseren Herrn sterben werden müssen. Ich weiß es nicht, vielleicht viele von uns. Und ich denke wirklich, das Wort Gottes stellt uns die Frage, bist du dazu bereit? Ist Jesus dir wichtig genug, dass du bereit wärst, für ihn zu sterben? Ich habe von einem aus der New Age Bewegung gehört, der Christ geworden ist. Und er hat dann eine Gemeinde gesucht und er war entsetzt, als er christliche Gemeinden kennengelernt hat. Weil die Ziele der christlichen Gemeinden, die er besucht hat, die gleichen waren wie die Ziele der New Age Bewegung. Selbstverwirklichung, Flucht vor dem Schmerz. Es waren nur siegreiche Gemeinden, keine leidende Gemeinde war zu finden. Aber Leid gehört zur Nachfolge dazu. Ich habe diesem Kapitel folgenden Titel gegeben: Gesucht, Helden für das Evangelium. Gesucht, Helden für das Evangelium. Schauen wir uns das Kapitel an. Zunächst einmal in den Versen 1 bis 10 das Gesetz, das die Regierung verabschiedet hat. Das Gesetz, das die Regierung verabschiedet hat. Der große Weltherrscher in Kapitel 6 ist der Kyros. Darius in Vers 1, Darius der Mede, das ist entweder ein anderer Name für Kyros oder ein Regent, den Kyros die Verantwortung gegeben hat, über Babylon zu herrschen. Das wissen wir nicht. Der letzte Vers in dem ganzen Kapitel, 6, Vers 29, man kann das genauso übersetzen. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und zwar unter der Regierung des Kyros des Perses. Es kann sein, dass es ein und derselbe ist, wir wissen es nicht. Aber dieser Darius hat die großen Eigenschaften des Daniels erkannt. Vers 1, Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jener Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Es ist etwas Besonderes an diesem Daniel. Und Darius ist das aufgefallen. Daniel ist voll dabei in dieser heidnischen Kultur. Daniel, einer der größten Helden Gottes, ist voll dabei. Aber er ist anders. Und das fällt dem Darius auf. Und deswegen gibt es Widerstand. Weil Daniel seinem Gott nachfolgt, gibt es Widerstand. Vers 5, da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Sie haben wahrscheinlich mitgekriegt, dass der König vorhat, Daniel zum obersten Bevollmächtigten für das ganze Reich zu machen, und sie sind eifersüchtig. Hauptsache ist, dieser Daniel muss weg. Sie wollen unbedingt etwas dagegen tun. Zunächst einmal schalten sie die Geheimpolizei ein. Vers 5, sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Und deswegen müssen sie zu Plan B gehen. Vers 6, da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Merken wir uns das bitte in Vers 6. Sie haben gewusst, Daniel ist nicht wie alle anderen. Sie haben gewusst, Daniel dient seinem Gott. Es ist ihnen aufgefallen. Es war sichtbar. Das heißt, er war wieder in der Welt, aber nicht von der Welt. Er war voll dabei im normalen Berufsleben, aber alle haben gewusst, dieser Mann ist anders. Er hat einen Gott, dem er dient. Vers 7, daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so. Und dann kommen sie mit diesem Vorschlag, mit dem neuen Gesetz. Sie wollen unbedingt etwas dagegen tun. Und deswegen wollen sie ein neues Gesetz verabschieden, damit sie den Daniel verabschieden können. Wie ich schon gesagt habe, Neid spielt sicher eine Rolle, Rassismus wahrscheinlich auch. Er ist immerhin ein Jude, einer der Weggeführten aus Juda. Das ist wahrscheinlich abwertend, der Satz. Aber Hauptsache ist, er muss weg. Vers 8. Sie sprachen zu ihm so, König Darius lebe ewig. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Zwei Methoden verwenden diese Leute, um das zu kriegen, was sie wollen. Zwei altbekannte Methoden verwenden sie, damit der Darius das macht, was sie wollen. Methode Nummer 1 ist Gruppendruck. Gruppendruck, Vers 7. Daraufhin stürzen diese Minister und Satrapen zum König. Sie schicken nicht nur einen, sie gehen alle. Gruppendruck. Das heißt, der König ist da und diese ganze Schar ist da von Ministern und Satrapen. Und Vers 8, alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, sind dieser Meinung. O Herr, alle. Das ist Gruppendruck. Du wirst sicher nicht der Einzige sein, der nicht dieser Meinung ist, oder? O König? Man, wir sind alle der Meinung. Alle die angesehenen Menschen denken so. Es ist ziemlich klar, was du auch denken wirst. Das ist eine altbekannte Methode der Welt. Wir denken, jeder vernünftige Mensch denkt, dass man besser ohne Gott auskommt, oder? Wir sind alle dieser Meinung. Du bist sicher nicht anders, oder? Gruppendruck. Die zweite Methode, Schmeichelei. Vers 8. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König. Wir denken, das Gebet sehr wichtig ist, aber wir denken, die Leute sollten zu dir beten. Du bist fast wie ein Gott. Wir würden es sehr gesund halten, wenn die Menschen zu dir beten würden, weil du so ein Vorbild für uns bist, o König. Schmeichelei. Gruppendruck, Schmeichelei. Alte Tricks, oder? Wenn du versuchst, wenn du wirklich Jesus nachfolgen willst, dann wirst du diese Methoden schon kennenlernen. Andere Leute werden diese Dinge verwenden manchmal, um dich abzulenken. Und selbstverständlich gibt es auch einen guten Grund für dieses Gesetz. Es geht letztlich um die Einheit der PU, Persische Union. Ich meine, es sind so viele Religionen, so viele verschiedene Völker, es wird sehr wichtig sein, dass alle zumindest einen Monat lang zu dir beten. Das ist politisch sehr vernünftig für die PU. Ich frage mich manchmal, ob etwas Ähnliches in der EU passieren könnte. Ich bin für die EU. Ich habe die EU, also meine persönliche Meinung jetzt, ich habe die EU in der Offenbarung nicht gefunden. Aber ich denke, dass Gefahren da sind. Es kann sein, dass irgendwann einmal jemand sagen wird, wir brauchen ein Toleranzgesetz. Wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft und es wird ab jetzt verboten werden, dass jemand sagt, wir haben die absolute Wahrheit. Du darfst sagen, das ist meine Meinung, Jesus ist ein Weg zu Gott, aber du darfst nicht sagen, Jesus ist der Weg zu Gott. Ich halte das nicht für unmöglich, dass sowas zumindest vorgeschlagen wird. Das wäre natürlich kein Toleranzgesetz, sondern ein Intoleranzgesetz. Ganz kurz etwas zur Toleranz, weil es etwas mit diesem Buch Daniel zu tun hat. Natürlich, was die Wahrheit betrifft, sind wir Christen intolerant, weil Jesus intolerant ist. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, außer Jesus gibt es keine Möglichkeit, wie ein Mensch zu Gott kommen kann. Aber ich bin bereit, mich für die gesellschaftliche Toleranz einzusetzen. Ich bin dafür, dass Zeugen Jehovas das Recht haben, ihren Glauben zu verbreiten. Es tut mir leid, dass sie diesen Glauben haben. Es tut mir leid, dass sie diesen Glauben verbreiten wollen. Aber ich bin dafür, dass sie das Recht haben, diesen Glauben zu verbreiten. Wenn wir Fundamentalisten sind, sind wir nicht wie die islamischen Fundamentalisten. Wir wollen niemanden zwingen, gläubig zu werden. Und wir wollen nicht andere Glaubensrichtungen, andere Religionen ausrotten. Versteht ihr, was ich meine? Was die Wahrheit betrifft, sollten wir intolerant sein, aber wir sollten für die gesellschaftliche Toleranz, ja, wir sollten uns dafür einsetzen. Ich bin dafür, dass andere Leute ihren Glauben weitergeben, aber ich habe das Recht zu sagen, dass ihr Glaube falsch ist. hoffe, dass ich nicht zu viel Verwirrung gestiftet habe. Verse 9 und 10. Nun, o König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Mede und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Es hat funktioniert. Die alten Methoden haben gut funktioniert. Gruppendruck, Schmeichelei, ich unterschreibe. Das Gesetz, das die Regierung verabschiedet hat. Zweitens in Vers 11, das Gesetz, das Daniel gebrochen hat. Das Gesetz, das Daniel gebrochen hat. Als Daniel erfuhr, steht nicht da, wie er sich gefühlt hat. Stell dir vor. Als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Daniel hat das Gesetz gebrochen. Das ist ziviler Ungehorsam. Die Beziehung zu Gott ist dem Daniel so wichtig, er ist nicht bereit, diese Beziehung loszulassen. Wenn ich den Ausdruck verwenden darf, die Beziehung zu Gott ist für Daniel sein integrierender Sinn. Wenn die Beziehung zu Gott nicht im Mittelpunkt ist, wenn die Beziehung zu Gott nicht gepflegt wird, dann fällt das Ganze auseinander. Es ist ihm so wichtig, dass er bereit ist, weiterzumachen wie vorher. Die Beziehung zu Gott ist das Einzige, was man uns nicht wegnehmen kann. Er macht weiter. Das ist mir bewusst geworden, ganz neu, vor ein paar Jahren, als ich in Wien war, am Westbahnhof, und eine meiner Taschen ist gestohlen worden. Und alles war in dieser Tasche. Reisepass, Geld, Terminkalender, Hausschlüssel, Meldezettel, alles. Und ich war ziemlich fertig, also in den ersten Minuten, nachdem die Tasche weg war, ich habe mir gedacht, oh, schrecklich, das ist alles so kompliziert. Und ich war ziemlich am Boden. Und ich habe darüber gebetet. Und dann auf einmal habe ich gedacht, bah, Andrew, es gibt einiges, was man dir nicht wegnehmen kann. Und dann habe ich es mir vorgestellt. Lächerliche Gedanke, dass jemand wegläuft und sagt, ah, ich habe Andrew Pages ewiges Leben. Niemand kann das wegnehmen. Niemand kann die Beziehung zu Gott wegnehmen. Das ist immer da. Und für Daniel ist es so wichtig, dass er genauso weitermacht wie früher. Schauen wir uns Daniels Beziehung zu Gott an. Drei Stichwörter. Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit. Es steht da, dreimal am Tag. Das heißt, jeden Tag hat er gebetet und dreimal am Tag hat er gebetet. Warum dreimal am Tag? Steht das im Gesetz, im Alten Testament? Na? Im islamischen Gesetz wird das festgesetzt, wie oft am Tag man beten soll. Im Wort Gottes nicht. Aber Daniel hat eine Entscheidung getroffen, so wie im ersten Kapitel. Und er ist dabei geblieben. Jeden Tag werde ich beten und dreimal am Tag werde ich beten. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist Selbstdisziplin. Das ist die Entscheidung, so wichtig ist mir das, diese Beziehung, dass ich Entscheidungen treffen werde, wie oft ich beten werde. Und ich werde dabei bleiben, mit der Hilfe Gottes. Wir haben so eine Angst vor Gesetzlichkeit, und ich bin auch sehr gegen Gesetzlichkeit, dass wir oft nicht bereit sind, solche Entscheidungen zu treffen. Bitte, das ist nur Gesetzlichkeit. Wenn ich sagen würde, ich bete dreimal am Tag und deswegen liebt mich Gott mehr als früher. Oder ich bete dreimal am Tag und wenn du es ernst meinst mit Jesus, wirst du auch dreimal am Tag beten. Das ist dann Gesetzlichkeit. Aber wenn ich die Entscheidung treffe, wie kann ich diese Beziehung wirklich pflegen, sodass ich den Herrn immer besser kennenlerne, aha, ich werde es so machen in meinem Leben, dann ist das Selbstdisziplin. Das ist gesund. Daniel hat irgendwann einmal diese Entscheidung getroffen, jeden Tag, dreimal am Tag, und er ist nicht bereit, weg davon zu kommen. Wie immer das ausschaut in unserem Leben, wird Regelmäßigkeit sehr wichtig sein in dieser Beziehung zu Gott. Ich habe einmal als Reisesekretär mit der Studentenbewegung in England mit einem Mädchen gesprochen. Sie hat Pippa geheißen. Und sie hat mir gesagt, du, kann ich mit dir reden? Ich habe ein schreckliches Problem. Und ich habe gesagt, ja, geh mal spazieren und wir können darüber reden. Und wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Und dann habe ich gesagt, du wolltest was fragen oder sagen? Ja, aber es ist so schlimm. Es ist so schwer. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Und ich habe gesagt, nein, man erzählt, wir haben alle Probleme. Aber du wirst sehr schockiert sein. Ich habe versucht, sehr ruhig zu bleiben. Ich meine, macht nichts. Wenn du das erzählen willst, erzähl nur. Ja, aber es ist so schlimm. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich hat sie die Oma umgebracht oder irgendwas. Gell? Und dann hat sie gesagt, okay, ich sag's dir, aber du wirst sehr, sehr schockiert sein. Ich tue mich sehr schwer, eine regelmäßige, stille Zeit zu haben. Und ich habe ihr gesagt, boah. Du bist vielleicht die Einzige, die dieses Problem hat. Und sie hat mich angeschaut und gelächelt und gesagt, das ist nicht dein Ernst, oder? Kennst du einen Christen, der nicht kämpft in diesem Bereich? Das ist eh klar, wir kämpfen alle in diesem Bereich. Wenn du der Teufel wärest, wo würdest du anfangen bei einem Christen? Ich würde mich nicht auf Äußerlichkeiten konzentrieren, ich würde bei der Beziehung zu Gott anfangen, eh klar. Das ist ganz klar, dass wir Schwierigkeiten haben, gerade was diesen Bereich betrifft. Aber das ist genau der Grund, warum wir Selbstdisziplin brauchen. Es ist kein Wahlfach, die Beziehung zu Gott. Wir müssen Entscheidungen treffen. Ich sage es noch einmal, das ist nicht Gesetzlichkeit, das ist Selbstdisziplin. Das war das erste Stichwort, Regelmäßigkeit. Das zweite, Körperhaltung. Körperhaltung. Steht da in Vers 11, dreimal am Tag kniete er auf seine Knie. Wo sonst, könnte man sagen. Aber Hauptsache ist, er hat kniend gebetet. Ist auch nicht im Gesetz, im Alten Testament. Keine Angst, ich werde jetzt nicht sagen, jeder sollte kniend beten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für den Daniel besonders wichtig war. Er war sehr angesehen, sehr oben in der Gesellschaft. Andere Leute waren oft auf den Knien vor ihm. Ich kann mir vorstellen, es war sehr wichtig für ihn, auf den Knien vor Gott zu sein. Das ist auch für uns kein Gesetz. Ich brauche, also was die Körperhaltung betrifft, ich brauche Abwechslung. Aber manchmal knie ich vor Gott. Das ist nicht mehr die Mode, glaube ich, unter Christen heute. Vielleicht haben wir Angst vor Äußerlichkeiten. Manchmal ist das zu empfehlen. Das dritte Stichwort, Entschlossenheit. Entschlossenheit. Es steht am Ende des Verses, wie er es auch vorher getan hatte. Bitte, der Daniel ist nicht dumm. Daniel weiß, dass das alles eine Falle ist. Es ist ein abgekartetes Spiel. Aber er ist nicht bereit, sich einschüchtern zu lassen. Er hat sich entschlossen, weiterzumachen. Und das finde ich gewaltig. Bitte, es wäre keine Sünde gewesen, seine Beziehung zu Gott irgendwie einige Zeit lang anders zu gestalten, oder? Woanders stille Zeit zu machen, wo diese Männer, diese Feinde ihn nicht gefunden hätten. Aber er macht einfach weiter. Entschlossenheit ist da. Er bleibt dabei. Für ihn ist es ganz klar, dieses Gesetz muss gebrochen werden. Auch wenn die Konsequenzen schrecklich sind. Ich stelle die Frage, wie geht es dir in der Beziehung zu Gott am Ende dieser Woche? Meine große Angst, wenn ich bei so einer Woche dabei bin, ist, dass ich nach Hause gehe und dann bin ich genauso wie vor einer Woche. Mein Leben geht genauso weiter. Die Beziehung zu Gott sieht genauso aus wie vorher. Und ich glaube, wir sollten was tun. Wir sollten Entscheidungen treffen, so dass unsere Beziehung zu Gott wirklich wachsen kann in kommender Zeit. Es ist nicht genug, dass ich sage, das ist mein integrierender Sinn. Ich muss das auch leben. Das Gesetz, das Daniel gebrochen hat. Das dritte in den Versen 12 bis 29, das Gesetz, das Gott aufgehoben hat. Das Gesetz, das Gott aufgehoben hat. Vers 12, da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott, die Geheimpolizei. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes. Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Und der König fällt voll rein. Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Mede und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, o König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Und der König ist fertig. Vers 15, da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr. Und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König, wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Druck, Druck, Druck. Vers 17, dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Aber der Darius ist anders geworden. Lies mal weiter in Vers 17. Der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Das ist dein Gebet. Ich glaube nicht, dass das einfach ein Wunsch ist. Ich glaube, dass ein Gebet da ist. Dieser heidnische König fängt an zu beten und er kann gar nicht schlafen. Es geht weiter in den Versen 18 und 19, dass er das nicht schafft zu schlafen, die ganze Nacht. Aber bitte schau Vers 17 noch einmal an. Es war natürlich ein schreckliches Erlebnis, in die Löwengrube geworfen zu werden, oder? Aber stell dir vor, wie sich der Daniel gefühlt hat, als er Darius sein Gebet gehört hat. Stell dir vor, er steht in der Löwengrube und denkt, ich werde jede Sekunde sterben vielleicht. Und dann hört er Darius beten. Wie geht's ihm jetzt? Boah, ich kann mir vorstellen, dass er sich gedacht hat, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, konsequent zu sein. Die Nachfolge hat sich gelohnt. Durch seine Nachfolge verändert Gott das Leben eines heidnischen Königs. Eine wichtige Frage, was hat Darius nachdenklich gemacht oder offen gemacht für Gott? Nicht das Leiden des Daniels in der Krise, sondern die Nachfolge des Daniels im Alltag. Habt ihr das gesehen in Vers 17? Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Es ist auch in Vers 21 da. Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich erretten können? Darius hat lange Zeit zugeschaut. Und er hat gesehen, dieser Daniel, er dient Gott. Das finde ich gewaltig. Ich denke nicht, dass der Darius irgendwann einmal dem Daniel gesagt hat, du, ich schau zu und ich bin sehr beeindruckt, wie du deinem Gott dienst. Nein, nein, aber er hat es alles mitgekriegt. Und jetzt in der Notsituation, wo Daniel sehr leiden muss, wahrscheinlich sterben muss, versteht er das viel mehr. Jetzt sieht er, das ist wirklich ein Gott, den es wirklich gibt. Das heißt, die Nachfolge des Daniels im Alltag hat den Darius offen gemacht. Das ist sehr wichtig. Zwei Studentinnen haben in einem Studentenheim in einem Zimmer gewohnt. Die eine Studentin war gläubig, das andere Mädchen war nicht gläubig. Und am ersten Sonntag hat das gläubige Mädchen dem ungläubigen Mädchen gesagt, willst du mitkommen? Ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Gemeinde, willst du kommen? Und das andere Mädchen hat gesagt, na, das mit Gott, das ist für mich total uninteressant. Ich will nicht, bitte rede nicht mit mir darüber. Ich freue mich, dass wir uns kennen, aber ich will nicht über Gott reden. Und das gläubige Mädchen hat einfach gebetet und hat für den Herrn gelebt und mit dem Herrn gelebt. Nach 6 Monaten hat das ungläubige Mädchen dem gläubigen Mädchen gesagt eines Tages, ich bin überzeugt. Das gläubige Mädchen hat gesagt, Entschuldigung, wovon? Ja, ich meine, von deinem Glauben. Ich weiß zwar nicht ganz, was du glaubst, aber 6 Monate lang schaue ich dich an und bin überzeugt, was immer du glaubst, das stimmt. Und kurz darauf ist dieses Mädchen gläubig geworden. Nachfolge im Alltag macht Menschen nachdenklich. Aber bei mir funktioniert das aber nicht. Hast du gleich gedacht, oder? Dann stelle ich die Frage, bist du konsequent in der Nachfolge? Versuchst du konsequent zu sein? Ja, schon, ich versuche es schon. Dann garantiere ich, dass es Menschen um dich gibt, die neugierig sind. Das ist ganz klar, dass sie dir nicht gleich sagen, ich muss sagen, Sabine, dass du beeindruckst mich sehr. Das sagt man nicht in unserer Gesellschaft, oder? In ja, beschränkten Situationen schon. Aber normalerweise nicht. Aber die Leute schauen uns an. Leute schauen dich an und sehen, dass du anders bist, wenn du mit Jesus lebst. Und sie werden neugierig. Es kann sein, dass ein Freund, eine Freundin von dir jetzt zu Hause sitzt und denkt, bah, ich würde ihn gerne fragen. Ich würde sie gern fragen, genau was er glaubt. Das sollte uns ermutigen, dass wir nicht aufhören zu beten und dass wir nicht aufhören, dem Herrn nachzufolgen. Darius hat viel mitgekriegt, einfach weil er den Daniel angeschaut hat. Es hat ihn beeindruckt. Und Darius hat angefangen zu beten. Und Vers 22, er kommt in der Früh, Entschuldigung, Vers 21, er kommt und sagt, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten können? Da redete Daniel mit dem König, O König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, so dass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, O König, habe ich kein Verbrechen begangen. Aus 2 Gründen lebt Daniel jetzt. Vers 23, weil er kein Unrecht begangen hat. Vers 24, ganz am Ende von Vers 24, weil er auf seinen Gott vertraut hat. Das ist natürlich keine Garantie, dass es immer gut ausgeht. Es kann genauso gut passieren, dass Gott die Entscheidung trifft, ja, in dieser Situation wird dieser Christ jetzt als Märtyrer sterben. Das müssen wir Gott überlassen. Aber hier in dieser Situation hat Gott mächtig eingegriffen. Aber Leiden gehört immer zur Nachfolge Jesu. Es gibt keine Nachfolge ohne Leiden. Jesus war ein leidender Messias. Wenn du ihm nachfolgst, wirst du ein leidender Jünger Jesu sein. Jeder Christ muss leiden. Und dieser Darius ist anders geworden. Vers 25, der König befahl und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Die Bibel sagt nicht, dass das gut ist, die Bibel berichtet einfach davon. Aber schauen wir diesen Brief an, in den Versen 26 bis 28. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten. Euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist ein lebendiger Gott? Nein. Er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden. Und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Ich hoffe, das ermutigt uns am Ende dieser Woche. Ich muss zugeben, manchmal, wenn ich das Leben des Daniels anschaue, dann denke ich mir, bah, dieser Mensch ist einfach perfekt. Und das kann eine Entmutigung sein. Aber Gott hat diesen Menschen verwendet, nicht weil er perfekt war, er war es sicher nicht, sondern weil er die Entscheidung getroffen hat, Gott treu nachzufolgen. Zwei Anwendungen kurz zum Schluss jetzt. Wir sollten beten für die Politiker unseres Landes, für die Politiker Europas. Wir sollten beten für sie. Wir sollten beten, dass Christen in die Politik gehen. Jede Woche treffen sich 20 bis 30 Abgeordnete in England zum Gebet. 1. Timotheus 2, 1 und 2, zwei Verse, die wir Evangelikale nicht ernst nehmen, wage ich zu sagen. 1. Timotheus 2, 1 und 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Ich glaube nicht, dass sehr viel für die Politiker, für die Leiter unseres Landes gebetet wird, in unseren Gottesdiensten zum Beispiel. Ich glaube nicht. Das ist kein biblischer Vorschlag, 1. Timotheus 2, das ist ein biblisches Gebot. Aber das Zweite, die zweite Anwendung, wir sollten nachfolgen. Wir sollten nachfolgen. Ich will ganz neu die Entscheidung treffen, ich will Jesus nachfolgen. Im Bewusstsein, dass andere Menschen mich anschauen. Sie sehen, wie ich bin. Sie sehen, dass ich versuche, konsequent zu sein. Sie sehen, dass ich versuche, ehrlich zu sein. Sie sehen, dass ich versuche, andere Menschen immer zu lieben. Sie sehen, dass ich versuche, anderen zuzuhören, andere ernst zu nehmen, anderen zu zeigen, dass ich sie liebe. Und es gibt nachdenkliche Menschen um mich, um dich. Wir wollen Menschenfische sein auf dieser Erde. Dann müssen wir nachfolgen. Wir müssen dem Herrn nachfolgen. Und er lädt uns heute noch einmal dazu ein. Folge mir nach, sagt er. Sei ganz für mich da. Schau, dass die Beziehung zu mir wirklich im Mittelpunkt ist. Und dann werde ich dich gebrauchen. Andere Menschen werden mit dir im Himmel sein, weil sie dich angeschaut haben, weil sie dann nachdenklich geworden sind und weil sie diese Botschaft von Jesus, von dir gehört haben. Daniel, Nachfolge in einem fremden Land. Wir sind alle Ausländer, unser ordentlicher Wohnsitz ist im Himmel. Wir leben alle in einer fremden Kultur. Jetzt hier in dieser Kultur dürfen wir Jesus nachfolgen. Und das Wunderbare ist, er will uns verwenden. Er kann uns verwenden. Er wird uns verwenden. Bist du dabei? Bist du voll dabei? Es lohnt sich. Beten wir. In der Stille beten wir mit dem Herrn, vielleicht über unsere Beziehung zu ihm. Vielleicht wollen wir neue Entscheidungen treffen. Vielleicht geht es um Gebet für unser Land, für Europa. Vielleicht geht es um Nachfolge. Beten wir in der Stille. Mehr nach. Herr Jesus, wir meinen es ernst. Du hast alles für uns gegeben. Wir wollen dir nachfolgen, was immer das bedeuten soll in unserem Leben. Wir wollen ganz für dich da sein. Wir freuen uns nicht, wenn wir leiden müssen, aber wir wollen sagen, wir sind bereit zu leiden. Wir sind bereit zu sterben. Für dich und für dein Evangelium. Und wir bitten dich, dass viele der Menschen, die uns jetzt anschauen, im Alltag, in nächster Zeit, im kommenden Jahr, zu dir finden werden und auch diese Entscheidung treffen werden. Ich werde Jesus nachfolgen. Vater, wirk du in unserem Leben, bitte. Und verwende du uns. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen.